ARD. MDR Klassik, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Heute in der Folge 232 können wir mal wieder mit einem unbestrittenen Gipfelwerk von Johann Sebastian Bach aufwarten, der Trauerode. Wir haben ja hier in den vielen Kantaten-Podcasts immer mal wieder beklagt, dass uns über einzelne Werke Informationen fehlen, entweder der Dichter oder der Anlass oder zuweilen auch mal eine Instrumentalstimme. Im Falle der Trauerode, die wir heute hier besprechen, da wissen wir dagegen sehr viel, was vermutlich mit der prominenten Adressatin dieser Trauermusik zu tun hat. Michael, erzähle uns, für welchen Anlass hat Bach das Stück komponiert?
Ja, lieber Bernhard, das wissen wir auf das Genaueste, weil es Bach auf das Autograph draufgeschrieben hat. Und es gibt auch Textdrucke dazu, denn es war eine Promi-Leiche. Und zwar vielleicht eine der prominentesten, die das Kurfürstentum Sachsen hergab, nämlich die Kurfürstin Christiane Eberhardine von Sachsen, eine geborene Prinzessin zu Brandenburg-Bayreuth.
Und die ist gestorben, aber nicht etwa als Gattin sozusagen naja, des Kurfürsten, irgendwie schon noch, aber ja. Es war seine Ex, kann man das so sagen?
Naja, also sie waren schon verheiratet, man weiß ja, dass August der Starke ja nur ein sehr reges Mätressenwesen hatte und sagen wir mal so, die Mätressen, die wohnten mit in Dresden oder waren, sagen wir mal, am Hof ständig verfügbar und dem August sagt man ja nur gewaltig viele Affären nach. Tatsächlich hatte er seine Ehefrau schon relativ zeitig, jetzt mal sagen, entsorgt, und zwar auf das Schloss Pretsch an der Elbe, also nördlich von Torgau. Also das war im Grunde so eine Art Witwensitz, ohne Witwe zu sein. Mhm. Und da ist sie tatsächlich gestorben am 4. September 1727 und das gesamte Kurfürstentum war todtraurig.
Und das sicherlich nicht nur, weil sie sehr beliebt war, sondern vor allem auch, weil sie die Konfession gehalten hat, im Gegensatz zum Göttergatten.
Das war der entscheidende Punkt. Also August der Starke hat ja im Jahr 1697, 4 Jahre nachdem die beiden geheiratet haben, um die polnische Krone zu erlangen, also um König in Polen zu werden, eben die Konversion vorgenommen. Also er, der Kurfürst des Kernlands der Reformation, konvertierte, wurde Katholik und das hat die Gattin nicht mitgemacht. Also die blieb protestantisch und sie galt deshalb damals im Volksmund als die, Zitat, Betsäule Sachsens. Natürlich wusste auch das ganze Land um die vielen Affären des Kurfürsten. Vielleicht hat man deswegen mitgefühlt. Jedenfalls kaum war sie tot, erschallten überall im Land die Trauerlieder. Und da wurde auch wirklich immer sehr deutlich, nicht nur zwischen den Zeilen hervorgekehrt, dass sie eben so fest im Glauben stand und überhaupt, als dann 6 Jahre später August der Starke selber stirbt, da fallen also die Traueroden wesentlich leiser aus und dem hat man eigentlich nicht so hinterher getrauert, aber tatsächlich also 1727 überall im Land, am leisesten noch in Dresden und man muss auch sagen, die Leipziger haben erstmal gezögert. Also weder der Stadtrat noch die Universität sind direkt hingegangen und haben gesagt, wir machen jetzt hier irgendwie einen großen Trauerakt, weil einem schon klar war, naja, wer weiß, wie das so ausgeht, wenn das dann am Ende vielleicht Texte sind, auch der Musik, die indirekt den Kurfürsten kritisieren, könnte es ja passieren, dass der Kurfürst übermorgen auf der Matte steht und mal wieder einen großen Kredit von der Stadt Leipzig haben möchte, den man nicht ablehnen kann, den man aber genauso nie wieder zurückkriegt. Und deswegen wurde erstmal gezögert und dann passierte Folgendes, das muss ich unbedingt erzählen, weil es, finde ich, eine klasse Story ist.
Bitte.
Es hat sich dann, wie Kai aus der Kiste, plötzlich ein adeliger Student angeboten. Ein gewisser Hans Karl von Kirschbach, der wollte offensichtlich bei Hofe Karriere machen, dass er eine Art öffentlichen Traueraktus in der Paulinerkirche organisiert. Also er zahlt die Zeche. Am Ende war es dann aber doch nicht eine Privatveranstaltung von diesem Herrn von Kirschbach, sondern der komplette Stadtrat war anwesend, die Universität war anwesend. Aber so konnte man natürlich nach außen sagen, egal was hier passiert, wir haben es ja nicht organisiert.
Mhm.
Ja.
Guter Trick.
Und der Kirschbach, dem war nur das Beste gut genug. Also ihm war klar, es muss eine Trauerrede geben und die soll eingerahmt sein von einem großen Musikstück, von einer Trauerode. Und als Textdichter hatte er auserwählt den berühmten Leipziger Literaturpapst, Professor an der Universität, Johann Christoph Gottsched. Und in Musiksätzen nach seinem Wunsch sollte es Johann Sebastian Bach, der Musikdirektor der Stadt, was ihn übrigens sehr, sehr viel Geld gekostet hat, nicht nur, weil er den Bach zu bezahlen hatte, sondern es passierte dann ganz schnell, dass der eigentliche Universitätsmusikdirektor Johann Gottlieb Görner, zugleich Organist an der Thomaskirche, Alarm geschlagen hat. Er hat nämlich gesagt, hier findet was in meiner Kirche statt und ich habe doch das Privileg, dass alles, was hier musikalisch drin stattfindet, ich derjenige bin, der die Hand aufhält. Und da hat der Kirchbach am Ende in Kauf genommen, dass er A, den Bach fürstlich bezahlt hat für die Trauermusik und den Görner bezahlt hat dafür, dass er nicht komponiert.
War doppelt teuer, aber ich würde sagen, wenn man das Stück sich anhört, das war es wirklich wert. Vielleicht noch so viel, was wissen wir denn über das Verhältnis zwischen Gottsched und Bach? Denn so viel ich weiß, ist das die einzige Zusammenarbeit der beiden.
Na, es gibt noch ein zweites Stück, wo sie offenbar zusammengearbeitet haben, das leider nur textlich erhalten, also bleiben auch viele Fragen offen. Aber man muss tatsächlich sagen, die Trauerode ist eigentlich das beste Dokument für die Zusammenarbeit zwischen den beiden. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, es war eine letztlich von Kirchbach festgelegte Zusammenarbeit. Ob die wirklich befreundet waren, ob sie sich gegenseitig geschätzt haben, ob der Gottsched in dem Bach irgendwie das große Genie erkannt hat, großes Fragezeichen.
Und umgekehrt.
Es gibt, sagen wir mal so, indirekte Beziehungen. Also zum einen ist es so, einer der besten Schüler von Bach war ja Johann Ludwig Krebs, Thomaner unter Bach und dann Privatschüler. Der hat dann tatsächlich der Ehefrau von Gottsched Lautenunterricht erteilt. Die Gottschedin war auch eine wunderbare Klavierspielerin, beschwert sich mal an einer Stelle, dass eben Klavierübung 1 von Bach, die 6 Partiten, sie spielt sie immer, aber sie erscheinen ihr immer noch unergründlich schwer, sagt sie. Also obwohl sie wirklich eine versierte Cembalistin war, merkte sie, also diese Stücke, die fordern alles von ihr ab und noch viel mehr.
Kann man nur bestätigen, ist so.
Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht die ehesten direkten Kontakte zwischen den beiden dadurch zustande gekommen sind. Es gab einen gemeinsamen Bezugspunkt, zumindest zeitweise, die Zieglerin. Also Gesane Marianne von Ziegler, von der Bach ja 1725 im Frühjahr eine ganze Reihe von Kantaten Libretti vertont hat, die war ja im Grunde genommen literarisch ein Ziehkind von Gottsched. Also Gottsched hat sie total hofiert, letztlich auch eingerührt, dass sie eine kaiserlich gekrönte Poetin wurde und als das weibliche Weltwunder Leipzigs galt. Und da war Gottsched immer sehr stark dahinter. Und wer weiß, also der Gottsched wird in ihrem Salon ein- und ausgegangen sein, wenn die Bachs doch da auch mal hin und wieder waren, hat es da vielleicht Beziehungen gegeben. Aber so eine richtige, direkte Freundschaft können wir nicht belegen. Und ich habe auch den Eindruck, dass der Bach nicht wirklich Fuß gefasst hatte in dem Milieu des Lehrkörpers der Leipziger Universität. Vielleicht auch, weil er gewisse Komplexe hatte. Er hatte ja nun leider niemals eine Universität von innen gesehen. Also so richtig gibt es keinen direkten Beleg, dass es zwischen den beiden eine Beziehung gab, jenseits der professionellen Zusammenarbeit. Und vielleicht einen Hinweis noch, ich meine, das kann man jetzt so oder so deuten, mit wem Gottsched tatsächlich zeitweise in sehr engem Kontakt war, ist Bachs berühmtester Kritiker, Johann Adolf Scheibe. Der ist nämlich durch und durch Gottschedianer, also von diesen von Gottsched gepredigten Idealen von Einfachheit und Natürlichkeit ist er ja geprägt. Für Gottsched galten diese Ideale in der Sprache. Scheibe hat es ja versucht, die Musik zu übertragen und hat ja deswegen auch den Bach kritisiert und sagt, das, was der macht, diese chaotisch durcheinandergehenden Stimmen, das ist wieder die Natur, schwülstig und so weiter. Und als eben Scheibe den Bach kritisiert hatte und Bach sich von diesem Herrn Birnbaum hatte verteidigen lassen, da sagt der Gottsched klipp und klar, dass er sich hier nicht einmischen will. Also da hat er sich also bewusst rausgehalten. Auf der anderen Seite konnte er das natürlich sehr gut tun, weil Scheibe ja ohnehin keinen Hehl daraus gemacht hat, dass er seine musikalischen Ideale aus Gottscheds Sprachästhetik abgeleitet hat.
Also, ein Verhältnis, über das wir nicht so viel Bescheid wissen, aber in jedem Fall kann man sagen, es waren die beiden prominentesten Künstler in dieser Zeit in Leipzig, der Dichter und der Musiker, die hier zusammengearbeitet haben mit diesem Ergebnis Trauerode. Gottsched hat also eine Ode auf Christiane Eberhardine, auf die Kurfürstin gedichtet, aber die war eigentlich nicht so richtig ideal zum Vertonen geeignet. Schon das ist ja auch ein Grund, oder?
Nein, offensichtlich hatte ja Gottsched die Ansage, eine Trauerode zu dichten oder das jedenfalls entschieden und er hat sich da wirklich an antiken Odenmodellen festgehalten, also Strophenform, 9-strophische Dichtung hat er geliefert Und das hat er dem Bach vorgelegt. Und das Erste, was der Bach gemacht hat, war, naja, ich will jetzt eine ordentliche Trauermusik, die soll Chöre enthalten, Arien, Rezitative. Also nützt mir hier eine strophische Dichtung gar nichts. Und deswegen hat er mal eben also sich über diese Gliederung die strophische hinweggesetzt und einfach das so gegliedert, dass man vernünftig Arien, Rezitative und Chöre in insgesamt 10 Nummern komponieren konnte. Und das muss übrigens tatsächlich dem Gottsched ziemlich angestunken haben. Das ist ganz interessant. Da gibt es vielleicht, sagen wir mal, eine indirekte Bach-Kritik könnte das sein. Also eines der berühmtesten Werke von Gottsched ist ja sein Versuch einer kritischen Dichtkunst. Ich glaube, in den 1720er Jahren Erstauflage erschien und dann viele, viele Nachauflagen. 1727 wird die Trauerode aufgeführt und Bach setzt sich praktisch über Gottscheds Odenmodell hinweg. Und jedenfalls in einer späteren Auflage aus den 1730er Jahren ändert plötzlich der Gottsched in dem Kapitel, wo es um die Oden geht, ein paar Sätze und jetzt schreibt er plötzlich über die Ode in der Musik. Und zwar ein etwas längeres Zitat. Die Engländer machen nicht eigentliche Kantaten in ihrer Sprache, sondern behelfen sich mit den sogenannten Oden. In allerlei kurzen und langen Versen und in ungleichen Strophen. Wie sich nun ihre Tonkünstler bei der Komposition verhalten mögen, weiß ich nicht. Vermutlich aber werden sie einige Stellen davon in Arien, andere schlichtweg wie Rezitative setzen und absingen lassen, wie es unsere Musikmeister machen, wenn sie bei akademischen Gelegenheiten lateinische Oden in Noten setzen. Also das ist, glaube ich, wirklich so dieses Kreuz, was er da mit sich rumschleppte. Vielleicht hat es auch Görner, der Universitätsmusikdirektor, hin und wieder getan, dass dann einfach diese Textvorlage, die von Gottsched ganz klar als Ode angelegt war, eben plötzlich in dieses Modell Arie Rezitativ überführt hat. Und das wird dem natürlich gestunken haben, denn natürlich betrachtete sich Gottsched als einen Papst auf dem Feld der Literatur. Und was bildet sich da so ein unstudierter Musikdirektor ein?
Ich verstehe. Vielleicht ist ja das auch der Grund, dass es dann nicht so viel weitere Zusammenarbeit zwischen den beiden gab. Also um das nochmal vielleicht ganz klar zu sagen, bei Gottsched sind es also 9 Strophen, die jeweils 8 Zeilen umfassen und Bach macht 10 Teile draus und die differieren so. Die geringste sind 4 Zeilen nur und die längste ist der vorletzte Teil, ein Rezitativ, da gibt es 16 Zeilen. Also so sehr differiert das und das ist natürlich dann die Struktur dahin, ist ja völlig klar. Wollen wir mal aber auf die Musik eingehen von Johann Sebastian Bach, denn der fordert hier wirklich eine erlesene Instrumental- und Vokalbesetzung. Eigentlich alles, was eine überzeugende Trauermusik braucht.
Ja, er fährt, ich würde sagen, den delikatesten Klangapparat auf, den man sich vorstellen konnte. Natürlich dürfen bei einer Trauermusik die Gamben nicht fehlen. Also 2 Gamben sind besetzt, Traversflöten, Oboe d'Amore, Streicher und im Basso Continuo ist es wirklich sehr differenziert. Also neben Orgel und Cembalo kommen auch 2 Lauten vor. Und das muss man damals als auch eine wirklich exquisite Sache wahrgenommen haben. Es gibt einen kleinen Zeitungsbericht. Darf ich den mal kurz vorlesen? Also über die Aufführung, da wird das nämlich nochmal betont, wie genau die Besetzung gewesen ist und auch einen Hinweis gegeben, was der Bach selber gespielt hat. Denn der hat also tatsächlich die Aufführung geleitet, aber von einem Instrument aus. Ich zitiere, wie nun, bis alle ihren Sitz eingenommen, wird mit der Orgel präambuliert und die von Herrn Magister Johann Christoph Gottschedden gefertigte Trauerode unter die Anwesenden durch die Pedelle ausgeteilt. Also die haben praktisch den Text erstmal ausgeteilt. Also ließ sich auch darauf die Trauermusik, so diesmal der Herr Kapellmeister Johann Sebastian Bach, nach italienischer Art komponiert hatte, mit Clave di Cembalo, welches Herr Bach selbst spielete, Orgel, Violes di Gamba, Lauten, Violin, Flöte Dus und Flöte Traverse etc. Und zwar die Hälfte davon vor, die andere Hälfte aber nach der Lob- und Trauerrede angehört. Also ganz schöne genaue Beschreibung. Und was ich interessant finde, dass hier gesagt wird, Bach habe dieses Stück nach italienischer Art komponiert. Und das kann aus meiner Sicht wirklich nur eine Art Anspielung darauf sein, also wir haben ja jetzt gerade erfahren, der Textdruck wurde an alle Besucher verteilt und die hatten sicherlich diese 9 Strophen vor sich. Und Bach hat aber ja eine ganz andere Struktur dann abgeliefert, also 10 Sätze, eben die Strophen nicht durcheinander gebracht, aber eben anders gegliedert. Und vielleicht ist das sozusagen der Grund für italienische Art, weil die Italiener hatten die Arien und die Rezitative ein paar Jahrzehnte vorher erfunden.
Wenn wir auf die Gliederung dieser Teile schauen, dann sehen wir, es sind 3 Chöre allein dabei, am Anfang, in der Mitte und am Schluss. Chöre jeweils in der, ja, ich würde schon sagen, Trauertonart H-Moll. aber immer anders in ihrem Aufbau und auch in ihrer Gestaltung. Kannst du die vielleicht mal kurz schildern und so ein bisschen charakterisieren?
Ja, alle drei sind Meisterwerke auf ihre Weise, aber du sagst völlig zu Recht, sie könnten nicht unterschiedlicher ausfallen. Am Anfang steht ein Lamento komponiert in der Form eines Gruppenkonzerts. Also hier ist wirklich jede Stimme eigenständig. Also mal blitzten die einen Bläser hervor, dann mal die anderen Bläser, dann die Streicher. Und hinein baut eben Bach sehr schön vorgetragen diesen Chorsatz, lass Fürstin, lass noch einen Strahl aus Salems Sternengewölben schießen und so weiter. Ganz getragener Rhythmus, aber tatsächlich ein sehr fühlbarer Rhythmus zugleich. Und ich würde sagen, es ist eine Art Gruppenkonzert mit eingebautem Chor. Und dann am Ende des ersten Teils der Trauerode gibt's einen großen Chor auf den Text: An dir, du Fürbild großer Frauen, an dir erhabene Königin, an dir, du Glaubenspflegerin, die Anspielung darauf, dass sie eben lutherisch geblieben ist, war dieser Großmutbild zu schauen. Und weil das offenbar so ein wirklich die Verstorbene preisender Text ist, der sich dem Publikum einprägen soll, greift hier Bach zu dem, was er immer schon hervorragend konnte. Er komponiert eine hammerharte Fuge. Ich würde mal sagen, stilistisch maximaler Kontrast zum Eingangschor. Ja, und ganz am Schluss gibt es einen abschließenden Chor und der thematisiert, wie jetzt nicht anders zu erwarten in einer Trauermusik, natürlich, dass sie uns allen ewig im Gedächtnis bleiben wird. Da heißt es: Doch Königin, du stirbest nicht, man weiß, was man an dir besessen, die Nachwelt wird dich nicht vergessen, bis dieser Weltbau einst zerbricht. Ihr Dichter schreibt, wir wollen's lesen, sie ist der Tugend Eigentum, der Untertan Lust und Ruhm, der Königin ein Preis gewesen. Und ich glaube, damit sich auch dieser Text als eine Art Ohrwurm vielleicht einnistet, dass man vielleicht mit dieser auch tröstlichen Botschaft dann aus der Kirche geht, greift Bach zur Tanzarie. Also er hat hier letztlich eine Art Chorarie komponiert mit sehr geschickten homophonen Abschnitten, wo die wirklich alle gemeinsam diesen zentralen Nachruf nochmal vortragen. Also ungewöhnlich und ganz klar in der eher homophonen Disposition gearbeitet.
Ja, das ist der Schlusschor dieser Trauerode von Johann Sebastian Bach für Christiane Eberhardine, die Kurfürstin von Sachsen. Drei Chöre sind also drin, schon für sich ganz große Kunstwerke. Und dazu kommen im Grunde für jede Stimmlage eine würde ich jetzt fast mal sagen, eine Szene. Die erste, die hat der Sopran und die ist von Streichern begleitet und gleichzeitig wird gesungen, und das ist irgendwie ein Kuriosum. Verstummt ihr holden Saiten, Saiten mit AI. Mhm. Also das ist ein Widerspruch in sich, und wie löst das Bach?
Ich empfinde das sehr gesprochen, dieses Stück. Und ja, total überzeugend. Also ich meine, was überzeugt dich daran so?
Na, man hört es richtig verstummt.
Ja. Ja? Also, na, klar, der Topos mit der Pause dann. Ja.
Wie drücke ich etwas aus, das ich eigentlich gar nicht ausdrücken soll, laut Text? Und es ist so ein bisschen wie ein Schleier drüber, finde ich.
Ja, ein Paradoxon, was er aber wunderbar hinbekommen hat.
Und danach direkt kommt ein Rezitativ, was mich an sich in dieser ganzen Trauer oder fast am meisten beeindruckt. Wir haben ja schon häufiger in Kantaten so Glockengeläut-Nachahmungen gehabt bei Johann Sebastian Bach. Aber ich finde, das ist hier der Gipfel der Glocken, die Bach irgendwie präsentiert, so ein Vollgeläut fast.
Ja, total. Also ich glaube, nie läuten die Glocken unverblümter in Bachs Oeuvre. Und der Text gab natürlich dafür den Anlass, ne? Der Glocken bebendes Getön soll unserer trüben Seelen Schrecken durch ihr gezwungenes Erze wecken und uns durch Mark und Adern gehen. Und deswegen ist das ganze Orchester dazu verdammt, Glocken zu läuten. Also die Flöten machen das ganz wunderbar und stehen für die kleinen Glocken. Aber selbst die Gampen, ja, machen durch Pizzicato-Geräusche, würde ich sagen, dann schon die etwas größeren Geläute da nach. Und das Ganze ist ja tatsächlich der Eindruck, als würde die Leipziger Innenstadt innehalten und überall läuten die Glocken. Ganz, ganz naturalistisch anmutender, besonderer Moment.
Und unmittelbar nach diesem Glockenläuten singt dann der Alt eine Arie, und das ist praktisch auch eine Hommage an die Gamben, finde ich, eine meiner Lieblingsgambenarien
für Bach. Ja, also, und sie prägt sich ja auch so wahnsinnig ein. Die Klangfarben sind so schön, nicht nur, weil da die beiden Gamben spielen, sondern zugleich eben auch die beiden Lauten den Continuo auszufüllen haben. Und diese Mischung, die macht's. Und auf den Text, wie starb die Heldin so vergnügt, wie mutig hat ihr Geist gerungen, da sie des Todes Arm bezwungen, noch ehe er ihre Brust besiegt. Eine der sinnlichsten Arien, die ich von Bach kenne.
Das ist die Alt-Arie, und jetzt wollen wir in diesem doch schon rappelvollen Podcast noch eine letzte Arie besprechen, nämlich die der Tenor singt, der Ewigkeit saphirnes Haus. Da merkt man schon, da war ein besonderer Dichter am Werke, wenn von einem saphirnen Haus gesprochen wird. Und da bringt Bach wirklich alle kostbarsten Instrumente zusammen.
Ja,
habe ich das richtig ausgedrückt?
Das hast du sehr schön gesagt, und ich muss auch bekennen, wenn wir mal einfach nur 5 Minuten bleiben, um in die Trauerode reinzuhören, dann nehme ich meistens den Eingangschor oder diese Arie.
Ach ja.
Ja, weil ich das auch großartig finde, wie der hier den Tenor eingepasst hat. Der hat ja auch kaum Chancen, dort zu atmen. Mhm. Also lange Koloraturen muss er da bewältigen. Aber es ist alles so farblich. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Also in meinem CD-Regal tippe ich mal, habe ich so 10, 12 Aufnahmen der Trauerode. Und früher habe ich mich immer ein bisschen gewundert über diesen Text. Das heißt ja, in der Arie der Ewigkeit saphirnes Haus zieht Fürstin deine heitern Blicke vor unsere Niedrigkeit zurücke und tilgt der Erden Dreckbild aus.
Kann so. Nicht ganz stimmen, ne?
Ich habe da nie großartig drüber nachgedacht, was jetzt der Erden Dreckbild, eigentlich geht es ja hier um die verstorbene Kurfürstin, die kann doch jetzt nicht als eine Art Dreckbild oder so bezeichnet werden. Es ist aber Folgendes, und zwar, also bereits in der Bach-Gesamtausgabe, die zwischen 1850 und 1900 erschien, hat der zuständige Bandbearbeiter in Bachs Autograf offenbar das Wort Dreckbild unter den Noten gelesen und das so ediert. Allerdings, inzwischen sind auch die originalen Textdrucke, die da verteilt wurden, aufgetaucht. Und da steht ganz klar nicht Dreckbild, sondern der Erdendenkbild aus. Also im Sinne von Denkmal.
Und das, Unterschied ist
das nicht, ist ein gewaltiger Unterschied. Man kann es, glaube ich, gut erklären. Also in der deutschen Schriftsprache sehen E, N und R ganz ähnlich aus. Also das kann einem schnell mal irgendwie durch die Lappen gehen, da der richtige Buchstabe. Zeigt einem allerdings auch, dass offensichtlich die Herausgeber im 19. Jahrhundert eben zwar Bachs Musik liebten, aber irgendwann gesagt haben, komm, barocke Poetik müssen wir eh nicht verstehen.
Na und also sag mal, es gibt doch noch eine neue Bach-Ausgabe, die ist doch im 20. Jahrhundert
erschienen. Es gehört zur Wahrheit, dass auch in der neuen Bach-Ausgabe, ausgegeben vom Bach-Archiv und dem Bach-Institut Göttingen, erschien, glaube ich, in den 1960er Jahren die Trauerode, da hat man wieder Dreckbild ediert. Und deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie zu Hause eine Trauerode haben, legen Sie mal auf und ich würde tippen, in 90% der Fälle wird an dieser Stelle von der Erden Dreckbild gesungen. Und inzwischen haben wir das aber berichtigt und es ist ein sagenhaftes, tolles Stück und ich beneide jeden Tenor, der die Stimme hat, das aufführen zu können.
Das ist also die dritte und auch letzte Arie in dieser Trauerode von Johann Sebastian Bach. Und wir wollen langsam hier zum Schluss unseres Podcasts kommen. Könnte man sagen, eine barocke Sternstunde in Leipzig mit diesen beiden großen Geistern, Gottsched und Bach. Und könnte man auch sagen, die Musik war so wertvoll, dass Bach sie lebenslang nicht vergessen hat?
Na, das können wir ja sogar belegen. Also Bach, der ja nun immer darauf geachtet hat, hochwertige Musik, die mal für einmalige Anlässe entstanden ist, doch noch irgendwie weiterverwenden zu können. Und tatsächlich, bei der Trauerode deutet alles darauf hin, dass er zum einen, als er im Jahr 1729 im März die Trauermusik für seinen verstorbenen Fürst Leopold zu komponieren hatte, dass er da in Teilen auf die Trauerode zurückgegriffen hat und einfach einen neuen Text drunter geschrieben hat, zum Teil allerdings auch auf Stücke aus der Matthäus-Passion, wobei da die Frage ist, war da erst die Trauermusik für den Fürst Leopold da und dann die Matthäus-Passion oder war die doch schon 1727 komponiert? Also dann würde er, was ich jetzt befürworten würde, für seine Trauermusik für Fürst Leopold sowohl Matthäus' Passion als auch die Trauerode für die Kurfürstin ausgeschlachtet haben. Und da würde ich mal sagen, auf dem kompositorischen Niveau der Matthäus' Passion ist die Trauerode tatsächlich. Und in seiner Markus-Passion 1731, da hat er auch offensichtlich im großen Stil auf die Trauerode zurückgegriffen. Das geht ja los mit einem Chorsatz laut Libretto. Musik ist ja leider offiziell verloren. Der Eingangschor der Markus-Passion lautet: Klagt Kinder, klagt es aller Welt. Und das passt natürlich wunderbar rhythmisch zu Lass Fürstin, lass noch einen Strahl. Und ja, was man vielleicht auch noch sagen sollte, also hier bei diesem Traueraktus in der Paulinerkirche, wo alles, was Rang und Namen hatte, aus der Stadt und von der Universität anwesend war, wo auch berichtet wurde, dass der gesamte Adel, der so um Leipzig herum lebte, auch geladen war, dazu kam, Das alles übrigens mitten in der Herbstmesse, in der Michaelismesse, wo also auch viele Handelsleute da waren. Und jetzt hat Bach dort die Chance, die zentrale Trauermusik zu komponieren. Der hat schon gewusst, das ist jetzt hier ein ganz, ganz repräsentativer Moment, wo auch meine Musik echt was zählt und nicht reinweg Gebrauchsmusik ist. Und ich denke, er wird sich umso mehr auch über diese Erwähnung dann in der Zeitung gefreut haben und sicherlich schon beim Komponieren alles, was er an exzellenter Kunst drauf hatte, in die Partitur gestopft haben. Und am Ende hat er sich selber noch ans Cembalo gesetzt.
MDR Classic